Ja, Ostern ist das Fest der Freude. Erstmal der Freude über die Auferstehung Jesu von den Toten, aber vor allem die Freude über Gott und die Freude an Gott. Weil Jesus hat sich ja nicht in Münchhausener Manier selber am Zopf aus dem Tod gezogen, sondern Jesus wurde von Gott, von den Toten auferweckt. Und ohne diese Auferweckung Jesu wäre das Christentum mit Jesus am Kreuz verblutet. Und der Glaube an die Auferstehung Jesu von den Toten ist und bleibt, das ist wirklich, also man kann im Christentum, das steht hier jetzt nicht, aber das fällt mir jetzt gerade so ein, man kann im Christentum auf vieles verzichten, aber nicht auf den Glauben an die Auferstehung von den Toten. Das ist die innere Kraft des christlichen Glaubens. Und diese innere Kraft hat dafür gesorgt, dass das Christentum sich ausgebreitet hat und dass das Christentum sich erhalten hat bis auf den heutigen Tag. Also Ostern ist Freude. Dazu muss man immer so ein bisschen seine Mundwinkeln hochziehen. Wir lassen die ja immer so gern ein bisschen hängen, aber als Christen dürfen wir das eigentlich gar nicht. Wir müssen die immer so ein bisschen hochziehen. Und Ostern ist auch die Freude darüber, dass Gott mit der Auferweckung seines Sohnes ein jedes Wort seines Sohnes und eine jede Tat seines Sohnes besiegelt hat, sozusagen das große Ja darüber gesprochen hat. Und Ostern lässt Gott sagen, ja, ich bin wirklich so, wie mein Sohn von mir geredet hat. Mein Wesen ist Liebe. Mein Wesen ist Liebe. Und wenn das richtig ist, dass Gottes Wesen Liebe ist, dann bedeutet Ostern auch, dass bei allem Leid und bei allem Bösen, was wir auch in unserer Welt sehen und vielleicht auch selbst erfahren, und dass das in allem menschlichen und kreatürlichem Schmerz, dass auf dem Grund der Schöpfung und hinter allem die Liebe auf uns wartet und dass die Liebe siegen und auch das letzte Wort behalten wird. Also Karfreitag hat uns ja gezeigt, aber das wissen wir auch ohne Karfreitag, dass der Tod wie ein schwarzes Tuch hinter unserem Leben hängt und hinter jenseits dieses schwarzen Tuches können wir nicht gucken. Aber seit der Auferweckung Jesu von den Toten leben wir Christen mit dem Glauben, dass jenseits dieses schwarzen Tuches ein Gott der Liebe auf uns wartet. Und insofern ändert Ostern unseren Blick auf das Leben, auf den Tod und auf die Zeit nach unserem Sterben. Ostern ist und bleibt das Fest der Freude. Die Psychologen sagen, die Freude ist eine gehobene Stimmung. Und sie ist auch ein uns erhebendes Lebensgefühl. Wenn Sie sich freuen, dann freuen Sie sich total, dann freuen Sie sich ganz. Dann freut sich der ganze Mensch, nicht nur ein Arm oder ein Bein oder so, sondern der ganze Mensch freut sich und erhebt sich. Die Freude ergreift mich vollkommen und ich lebe leichter und ich laufe auch leichter. Und das, was mir von der Hand gehen soll, das geht auch einfacher. Thomas von Aquin hat sogar einmal behauptet, dass uns nur das wirklich gut gelingt, was wir mit Freude machen. Uns gelingt wirklich nur das richtig gut, was wir mit Freude machen. Und eine in Freude vollzogene Arbeit, ja, die macht Spaß. Aber wenn Arbeit keinen Spaß macht, dann wird es mühsam und dann wird das quälerisch. Und in der Freude schrumpfen auch die Probleme des Alltags auf ihr tatsächliches Maß zurück. Und der Blick in die Zukunft wird heller und der Blick in die Vergangenheit weniger schmerzlich. Und die Krisen dieser Welt, die bleiben, die sind, die bleiben, aber sie scheinen doch lösbar und zu bewältigen. Und sogar die gleichmütig und gleichgültig an uns vorbeilaufenden Zeitgenossen wirken in der Freude ein bisschen fröhlicher. Und der miese, petrige Zeitgenosse, den ertrage ich etwas länger und vielleicht kann ich ihm seine miese Petrigkeit sogar verzeihen. Die Freude ist ein erhebendes Lebensgefühl, in deren Licht alles heller wird und alles leichter geht, aber Freude ist leider nicht machbar. Ich kann nicht auf Knopfdruck sagen, jetzt freue ich mich aber mal. Das geht nicht. Sie entzündet sich, sie braucht immer ein Gegenüber. Das ist mit der Freude so wie mit der Liebe, mit dem Glauben und mit der Hoffnung. Und die Freude, hat ein kluger Mensch gesagt, ist eine Gabe des Herzens und nicht des Kopfes und des Verstandes. Darum ergreift sie mich auch ganz und nicht nur den Kopf. Aber zunächst weitet die Freude mir das Herz und öffnet alle gedankliche Enge, und sie ist in der Lage, Vorurteile beiseite zu legen und sich dem tatsächlichen Leben unvoreingenommen zu stellen. Und Freude, das wissen Sie auch, Freude bringt uns Menschen einander näher. Sie breitet sich nach allen Seiten hin aus und verwandelt die Düsternis. Und wenn ein Mensch strahlt, wenn sein Gesicht strahlt, dann weiß man, der freut sich innerlich. Und nach Josef Pieper, einem katholischen Religionsphilosophen, kann sich nur der wirklich freuen, der einen Grund zur Freude hat. Der Grund zur Freude ist immer das Erste und die Freude das Zweite. Und er schreibt weiter, es gibt mehrere Gründe zur Freude, aber sie gehen alle auf einen Nenner, dass man empfängt oder besitzt, was man liebt. Wer also nichts und niemanden liebt, der kann sich auch nicht freuen, auch wenn er sich noch so verzweifelt bemüht. Ostern ist das Fest der Freude über Gott. Und natürlich lieben wir Christen, worüber wir uns freuen. Und diese Freude Gottes ist einmal ansteckend und sie ist zu anderem die Kraft, die das Dunkel dieser Welt von innen her verwandeln und lösen kann. Und diese Freude, die unserem Glauben entspringt, führt uns auch hinein in eine große Solidarität mit allen Menschen, mit allen Geschöpfen und mit der Welt. Ich habe vor kurzem die Buchbesprechung von einem jungen norwegischen Philosophen gelesen, der plädiert für den säkularen Glauben. Und er wirft uns Christen vor, dass wir uns mit unserem Auferstehungsglauben auf das Jenseits konzentrieren, als wären wir die ganze Zeit sozusagen schon mit den Gedanken und den Taten im Himmel und wir würden das Leben auf dieser Erde darüber vernachlässigen. Und das wäre das Problem des Christentums. Da würde ich sagen, das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht, weil das Gegenteil der Fall ist. Die Freude des Glaubens führt uns eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern auch tatsächlich viel tiefer in das Leben hinein und auch in die Welt hinein. Martin Heidegger, der große Philosoph, hat einmal von seiner frommen Mutter erzählt, oft sagt sie, das Leben sei so schön eingerichtet, dass man sich immer auf etwas freuen kann. Und hinter diesem Ausspruch meiner Mutter verbarg sich ihre meist verschwiegene religiöse Erfahrung, dass im Stand der Gnade, alles Widerwärtige des Lebens leicht zu tragen ist. Und dieser Stand der Gnade, von dem Martin Heidegger spricht, das ist für uns auch die Freude des Glaubens. Und das Lachen ist natürlich ein starker Ausdruck dieser Freude. Und in dem Ostergottesdienst der griechisch-orthodoxen Kirche erzählt der Pope deshalb in der Osternacht immer einen Witz. Also denn. Als Trump noch Präsident ist, unterhält er sich mit Putin über die Erfolge ihrer Nationen im Weltall. Und Putin sagt, ja, wir fahren und fliegen jedes Mal mit der Sojus zur Raumstation. Ja, sagt Trump, das stimmt. Aber wir sind die Ersten, die auf dem Mond gelandet sind und ein Amerikaner hat seinen Fuß auf den Mond gesetzt. Ja, sagt Putin, das stimmt. Aber wir fliegen bald zum Mars. Trump überlegt und sagt dann ganz entschlossen, ja, und wir zur Sonne. Daraufhin sagt Putin, ja, aber auf der Sonne ist es doch viel zu heiß. Trump stutzt und überlegt und dann sagt er kurz entschlossen, ja, darum landen wir ja auch nachts. Okay. Soweit Trump. Ostern ist das Fest der Freude über Gott, so habe ich meine Predigt angefangen. Und diesem Satz zugrunde liegt der Predigttext für heute und der steht in der hebräischen Bibel im ersten Buch Samuel im zweiten Kapitel, daraus einige Verse, die viel mit der Freude über Gott zu tun haben, aber eigentlich überhaupt nichts mit der Auferstehung. Es handelt sich dabei um den Lobgesang der Hanna, und als Vorgeschichte erzähle ich jetzt mal kurz. Ein Mann mit dem Namen Elkana hat zwei Frauen, Peninja und eben Hanna. Also heute geht das nicht mehr, aber vor 3000 Jahren ging das, da konnte man noch mehrere Frauen haben und Elkana hatte eben zwei. Und mit Peninja hat Elkana Kinder, mit Hanna aber nicht. Und wenn eine Frau keine Kinder gebären kann, dann hat Gott ihr den Schoß verschlossen, so glaubt man das damals. Also eine kinderlose Frau ist in den Augen der Mitmenschen von Gott gestraft. Und bei Hanna kommt hinzu, dass sie nicht nur unter diesem Gottesurteil leidet und sozusagen von der Gesellschaft so ein bisschen ausgeschlossen ist, so jedenfalls hinten ansteht. Nein, Peninja, die Kinderreiche, die verspottet Hanna auch noch und macht sich auf ihre Kosten lustig. Und damals, zur Zeit des Elkana, steht der Tempel in Israel noch nicht in Jerusalem, sondern in Silo. Und Hanna macht sich auf den Weg dorthin, um Gott ihr Leid zu klagen und um ihn zu bitten, ihr Schicksal als Kinderlose zu ändern. Und sie betet so intensiv, wie wir beten, wenn wir mit unseren menschlichen Möglichkeiten am Ende sind und Gott unsere letzte Hoffnung. Und Hanna macht Gott ein Versprechen. Das können wir in unserer Not ja auch tun. Gott ein Versprechen machen, um ihn zu überzeugen und ihn zu bewegen, für uns einzugreifen und ihn gnädig zu stimmen. Sie verspricht also Gott, sollte sie schwanger werden, dann wird sie ihren Erstgeborenen dem Tempeldienst weihen. Er soll im Tempel aufwachsen und ein Priester werden, ein Nazireer sozusagen, einer, der für Gott ausgesondert ist und der Gott geweiht ist. Und Hanna geht nach diesem Gebet, nach diesem intensiven Gebet vom Tempel weg nach Hause, zurück zu Elkana und wird schwanger und gebiert einen Sohn und den nennt sie Samuel. Und den Namen Samuel können wir auch übersetzen mit Gott erhört. Und Samuel ist die ersten Jahre bei seiner Mutter und dann geht er an den Tempel. Und er wird der erste Prophet Israels und ein ganz bekannter dazu. Und er wird der Begründer des Königstums in Israel. Unter ihm werden Saul und David zu Königen.
Aber als Hannah spürt, dass in ihr neues Leben heranreift, da geschieht Folgendes. Und Hannah betete, und sie betet: Mein Herz ist voll Freude über den Herrn. Große Kraft gibt mir der Herr. Und weit öffnet sich mein Mund gegen all meine Feinde. Denn ich freue mich über deine Hilfe. Niemand ist heilig, nur der Herr. Denn außer dir gibt es keinen Gott. Keiner ist ein Fels wie unser Gott.
Und das ist Hannas Freude darüber, dass Gott ihr Gebet erhört hat und ihre Klage gehört hat. Und dass Gott sie aus dieser sozialen Ächtung erlöst hat. Das ist zwar nicht die Auferstehung von den Toten, es ist doch aber eine Auferstehung zu einem neuen Leben. Diese soziale Ächtung, die Hannah durch ihre Kinderlosigkeit erfahren und erlebt hat, die können wir uns gar nicht scharf genug vorstellen. Und daraus erlöst und befreit zu sein, ist für Hannah sicher wie Auferstehung zu einem neuen Leben. Und dieses neue Leben kommt zustande, weil Gott an Hannah gehandelt hat, weil er ihr ihren Schoß aufgeschlossen hat, sodass sie schwanger wird. Gottes Handeln, ja Gott selbst, ist der Grund für Hannas Freude. Und diese Freude Hannas, die sie über Gott empfindet und spürt, das ist das, was uns heute hier in Vierel mit Hannah verbindet. Und wie ihre Liebe zu Gott, die darin zum Ausdruck kommt, dass sie ihren Erstgeborenen Gott weiht. Das ist ja etwas ganz Besonderes. Der katholische Philosoph Pieper hatte über die Freude geschrieben, es gibt mehrere Gründe zur Freude, aber sie gehen alle auf einen Nenner, dass man empfängt oder besitzt, was man liebt. Wer also nichts und niemanden liebt, kann sich nicht freuen, auch wenn er sich das noch so verzweifelt wünscht. Aber das wissen wir doch alle. In unserem christlichen Glauben lebt die Liebe zum Leben. Und er lebt auch die Liebe zu unseren Mitmenschen und den Mitgeschöpfen. Und darin lebt auch die Liebe zur Erde und zum Kosmos, den Gott als der Schöpfer uns als Lebensgrundlage bereitet hat. Und darin lebt auch die Liebe zu Gott als dem Schöpfer von allem, was ist und darin lebt. Und darin lebt auch die Liebe zu dem Gott, der seinen Sohn aus dem Tod ins Leben zurückholte und der somit einen neuen Anfang setzt. Und darin lebt die Liebe zu Gott, der sich mächtiger erweist als die mächtigste Macht, die wir Menschen kennen. Und das ist nun einmal der Tod. Und der uns somit die Hoffnung geschenkt hat, dass dieser Neuanfang für uns auch dann möglich ist, wenn der Tod unser Leben beendet hat. Das gehört unbedingt zu unserem christlichen Glauben dazu. Ostern ist das Fest der Freude an Gott und seinem Handeln und über Gott selbst. Dass es ihn gibt, dass er da ist und dass sein Wesen Liebe ist und dass er als dieses Wesen der Liebe für uns Menschen da ist. Das ist Ostern.